Ja, der Stammbaum Jesu. Wir haben einen großen Teil davon jetzt schon ja wirklich miterleben dürfen. Vielen Dank an die netten Mütter, die das mal aus der Perspektive einer Frau vorgetragen haben. Ich fand das wirklich sehr ansprechend. Eigentlich könnte ich jetzt auch Schluss machen, ne? Da war echt eine Menge Botschaft drin, schon allein in dieser Talkshow. Ich möchte jetzt aber noch ein bisschen auf den Stammbaum Jesu eingehen, weil dieser Stammbaum ist schon irgendwie was ganz was Besonderes. Ihr habt ihn heute Morgen vorgelesen bekommen. Ich gehe davon aus, ihr habt ihn alle auch schon mal selbst gelesen. Und wahrscheinlich wurden viele von euch auch hier und da schon ein bisschen stutzig, wenn sie ihn gelesen haben. Na, so, komisch. Oder? Ist irgendjemand schon mal stutzig geworden bei dem Stammbaum? Ja, ne? Ist ein bisschen, ein paar Fragezeichen kommen. Genau. Wenn ihr noch nicht stutzig geworden seid, dann werde ich euch heute stutzig machen. Und ich bitte euch, das kurz auszuhalten, weil ich werde es auch erklären. Also all das, was uns stutzig macht, das macht tatsächlich Sinn, wenn wir eine Weile darüber nachdenken. Was mich am meisten stutzig macht, ist Vers 17, das Ende des Registers. Alle Geschlechter von Abraham bis David sind 14, von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind 14, von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus sind 14 Generationen. Wir haben hier einen Zeitraum von 2000 Jahren. Wir decken ihn mit 3×14 Generationen ab. Ich weiß nicht, die Mathematiker unter euch fangen jetzt an zu rechnen. Ich weiß gar nicht, ob ich das im Kopf gerechnet kriege. Ich kriege das aber in den Blöcken gerechnet. Im ersten Block haben wir einen Zeitraum von 1000 Jahren. Da wäre eine Generation 70 Jahre lang. Im zweiten Block haben wir einen Zeitraum von 600 Jahren. Da wäre eine Generation 40 Jahre lang. Sonst wäre es noch stutziger, ne? Und in dem letzten Block haben wir einen Zeitraum von 400 Jahren und damit wäre eine Generation ungefähr 30 Jahre lang. Westliche Köpfe stört das, weil irgendwie denken wir sehr korrekt und alles muss total stimmig sein. Und wenn Zahlen nicht stimmen, dann stört uns das ein bisschen. Östliche Köpfe stört das nicht so. Die sind da viel, viel flexibler. Bei denen sind Zahlen nicht das Allerwichtigste, sondern die Aussage dahinter ist viel wichtiger. Und so habe ich mir einfach mal die Mühe gemacht zu überlegen, was will Matthäus uns denn damit sagen, wenn er diese drei Blöcke aufbaut, den Block der Väter, den Block der Könige und den Block des Normalvolkes und jeden Block auf 14 Generationen zustutzt. Und da habe ich mir dann einfach mal die Mühe gemacht, sämtliche Stammbäume in der Bibel durchzulesen und zu vergleichen. Sowas mache ich montags, wenn ich frei habe. Ja, ernsthaft. Was mir aufgefallen ist, ist Folgendes. Matthäus hat den ersten Block der Vorväter einfach 1:1 aus 1. Chronike übernommen. Da sind 14 Geschlechter gelistet, von Abraham bis David. Und David ist der 14. Das ist cool, ne? Warum ist das so cool? Das versteht wahrscheinlich nur Luisa. Die lernt gerade Hebräisch. Und jetzt ist es so, im Hebräischen sind ja Buchstaben auch Zahlen. Und David besteht aus drei Buchstaben, nämlich dem Dalet, dem Waf und dem Dalet. Und der Dalet ist der Zahlenwert 4 und Waf ist der Zahlenwert 6 und Dalet ist wieder 4. Macht zusammen 14. Das heißt, der Zahlenwert von David ist 14. Wir haben ein Geschlechtsregister von Abraham bis 14. Könnt ihr da mitgehen? Das ist total faszinierend, finde ich. Ich habe mir überlegt, warum haben die das gemacht? Ist das eine Eselsbrücke? Menschen damals haben die Geschlechtsregister auswendig gelernt. Wie schön ist das dann, wenn man ja so ein paar Eselsbrücken drin hat. 14 ist David, dann muss ich jetzt von Abraham bis David 14. Kann man sich einfach besser merken. Wie auch immer, Matthäus hat dieses übernommen und hat nochmal zwei Blöcke A14 dazugesetzt. Jetzt sagt ihr, was heißt hier dazugesetzt, aber das erkläre ich gleich. Das macht schon alles Sinn. Am Ende. Wir haben also das erste einfach so, wie es in Chronik steht. Da braucht man nichts dran rütteln. Das ist jetzt einfach so. Da sind 14 Generationen von Abraham bis David. David ist Nummer 14. Im zweiten Block fängt dann Matthäus wieder bei David an. Also David ist die 14, im nächsten Block ist David die 1. David wird doppelt gezählt. Was macht er damit? Er unterstreicht den Namen. No? Also da wird der plötzlich doppelt gezählt. Das ist wie wenn wir in der Word-Datei einfach sagen, den markieren wir einmal gelb. Dem Leser fällt es auf. Aha, David wird zweimal gezählt. David ist wichtig in diesem Stammbaum. Dann zählt er weiter bis zu Joachim. Joachim wäre dann Nummer 14. Zwischendrin fehlen uns aber Ahasja, Joas und Amasja. Da hat Matthäus dann einfach mal 3 Könige ausgelassen und die letzten 4 Könige hat er zusammengefasst in einem König, nämlich Joachim, welcher nicht der letzte König war, weil der letzte König war Zedekia. Spätestens jetzt würden wir als jüdische Leser denken so, Moment, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass der Durchschnittsjude die 22 Könige Judas auswendig konnte. Das glaube ich einfach, weil sogar ich habe die mal auswendig gelernt und ein Jude hat 3-mal so viel Gründe dazu, sowas zu tun. Das heißt, wenn ein Jude dieses Geschlechtsregister liest, dann fällt ihm sofort auf, da fehlen ein paar Könige. Und dann überlegt er sich natürlich, was will Matthäus hiermit sagen? Und bei Joachim spätestens bleibt er hängen. Joachim zusammengefasst die letzten 4 Könige. Also wie er es ausdrückt tatsächlich ist, Joachim und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Ne? So bei Joachim fing das auch an mit der Gefangenschaft. Ich würde sagen, jetzt hat er hinter Joachim einfach ein Ausrufezeichen gesetzt. Ne? So, guck da mal genauer nach, was ich damit sagen will. Stolpersteine, Ausrufezeichen, Unterstrichen, keine Ahnung. Auf jeden Fall lenkt es unsere Aufmerksamkeit auf diese Namen, auf David und auf Joachim. Und beide sind sie wichtig für das Geschlechtsregister Jesu, um nachzuweisen, dass Jesus der Messias ist. Ich hoffe, ich hänge euch hier nicht ab. Ist okay? Gut. Joachims Sohn, Zedekia, hat den Thron übernommen. Joachim selber hat nur 3 Monate regiert, dann wurde er von Nebukadnezar abgeführt nach Babel. Zedekia hat übernommen, dieser durfte noch 11 Jahre regieren, bevor Jerusalem tatsächlich zerstört worden ist. In 1. Chroniker ist Zedekia der Sohn Joachims. In 2. Chroniker ist er der Bruder Joachims und in 2. Könige ist er der Onkel Joachims. Warum ist da so viel Verwirrung um diesen Namen Zedekia? Und ich glaube, das führt alles zurück auf Jeremia 22, 30 und das lese ich euch einmal vor. Joachim war kein guter König. Gott war nicht einverstanden mit dem, was er getan hat. Und in Jeremia bekommt er einen ganzen Abschnitt nur für ihn prophezeit, weil er kein guter König war. Und in diesem Abschnitt sagt Gott, so spricht der Herr, schreibt diesen Mann auf, als hätte er keine Kinder, als einen Mann, dem sein Leben lang nichts gelingt, denn keiner seiner Nachkommen wird das Glück haben, dass er auf dem Thron Davids sitze und wieder in Juda herrsche. Gott war so sauer auf Joachim, dass er gesagt hat, dass diese Stelle mit dem Siegelring, das kennt ihr, wärst du ein Siegelring an meiner Hand, ich würde dich abreißen und wegschmeißen. Kennt ihr diese Stelle? Bestimmt. Und in diesem Zusammenhang sagt er auch, keiner deiner Nachkommen wird je wieder auf dem Thron sitzen. Das heißt, Zedekia kann nicht der Sohn gewesen sein. Ich gehe davon aus, es war der Onkel. Aber dadurch, dass wir verschiedene Aussagen dazu haben, das zeigt mir dann wiederum, dass da diese Bibelstelle in den Köpfen der Menschen sehr präsent war. Joachims Nachkommen können nicht auf dem Thron sitzen. Und der ein oder andere war da dann vielleicht beim Aufschreiben etwas verwirrt, aber klar ist, Jeremia 22 war eine Stelle, die diese Menschen kannten und wussten, kein Nachkomme Joachims darf auf dem Thron Davids sitzen. Das macht uns ein bisschen ein Problem, weil der Messias ja auf dem Thron sitzen soll. So, deswegen würde ich sagen, irgendwas möchte uns Matthäus noch mitteilen mit Joachim, und ich gehe da nachher drauf ein nochmal kurz. Jetzt muss ich gucken, jetzt komme ich gleich selber durcheinander, weil ein bisschen kompliziert ist das schon, gell? Ich gehe noch auf den letzten Block ein. Wir haben dann die 14 Generationen vom Normalvolk. Das heißt, wir zählen weiter nach der Gefangenschaft nach Babylon, werden nochmal 14 Generationen aufgelistet. Das haben wir in Chroniker auch, dass mal so die spekulative Königslinie aufgelistet wurde. So ganz genau kann man das ja schlecht voraussagen. Es war ja nicht immer der erste Sohn, sehen wir ja auch an so Beispielen wie Salomo. Aber so eine spekulative Liste haben wir. Und Matthäus listet jetzt auch auf und er fängt an, in Richtung Königslinie zu gehen, weil er geht über Serubabel, der auch wieder eine Schlüsselperson ist, wenn wir vom Messias reden. Ihr kennt wahrscheinlich in Sacharja die Bibelstelle, wo die zwei Söhne des Öles dastehen, Jeschua und Serubabel. Wir haben so die Vereinigung zwischen Königtum und Priestertum. Serubabel war eine Schlüsselfigur und auch diese ist im Geschlechtsregister aufgelistet. Dann weichen wir ein bisschen ab. Das heißt, wir verlassen die Königslinie, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Wir sind immer noch in der Nachkommenschaft Joachins. Und dann landen wir bei Josef. Und bei Josef heißt es dann plötzlich nicht mehr, und Josef zeugte. Also es geht ja immer, ne? Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob und so weiter und so fort. Und bei Josef zeugte er plötzlich nicht mehr. Wichtig, ist wirklich wichtig. Und da mache ich jetzt vielleicht ein bisschen eine Spekulation, aber egal, es fasziniert mich. Wenn Joachins Nachkommen nicht auf dem Thron sitzen dürfen und wir jetzt gerade in dieser Spannung sind und wir lesen dieses Geschlechtsregister und am Ende wollen wir beim Messias rauskommen, aber wir wollen auf keinen Fall, dass er ein Nachkomme Joachins ist, weil dann darf er ja nicht auf dem Thron sitzen. Und in letzter Sekunde wird das Lenkrad umgerissen, weil das war ja jetzt nur der Stammbaum von Josef, welcher nicht zeugte, sondern verheiratet ist mit Maria. Und dann haben wir Jesus, der rechtmäßig ein Nachkomme Joachins ist, weil er rechtmäßig der Sohn Josefs ist. Aber biologisch ist er es nicht. Es ist nicht der Same Joachins, der ihn gezeugt hat. Und somit liegt dieser Fluch nicht auf ihm und er darf auf dem Thron sitzen. Ist das nicht faszinierend? Okay. Haben wir nur noch ein Problem? Und das ist Maria. Ist denn das rechtmäßig? Dass Maria, die nicht verheiratet war und der Same ist nicht von ihrem Mann, die Mutter des Messias ist. Und da komme ich jetzt auf die vier Frauen, die wir kennengelernt haben. Warum sind diese vier Frauen in diesem Geschlechtsregister erwähnt? Es ist nicht ganz so ungewöhnlich, wie man denkt, dass Frauen in Geschlechtsregistern erwähnt werden. Das gibt es auch im Alten Testament schon, aber immer nur dann, wenn es in irgendeiner Form relevant ist. Das heißt, diese vier Frauen sind in irgendeiner Form relevant und möglicherweise deswegen, weil sie Maria ein Stück weit rechtfertigen. Weil wir bei diesen vier Frauen einfach sehen, Gott geht ganz oft so ganz andere Wege. Die erste Frau, Tamar, habt ihr die Geschichte gehört, muss ich gar nicht wiederholen. Es war die Schwiegertochter, es war nicht die Frau. Warum würde Gott mit ihrem Sohn weitermachen an dieser Linie? Juda hatte genug Söhne, man hätte auch noch einen seiner übrigen drei Söhne nehmen können und die Linie weiterführen. Gott wollte aber mit dem Sohn Tamars weitermachen. Wieso? Weil Gottes Wege manchmal anders sind als unsere Wege. Vielleicht kann man es einfach so einfach abhaken. Rahab, eine Ausländerin, sie gehörte nicht zu Gottes Volk, sie war eine Prostituierte und wir haben das gehört, eigentlich hätte sie diese Annahme selbst nicht erwartet, aber Gott hat sie angenommen. Dann haben wir Ruth und Ruth, finde ich, sprengt nochmal alle Normen, weil sie eine Moabiterin war. Ich bin mir nicht sicher, ob euch das so wahnsinnig klar ist, was Gott über Moabiter sagt. Ich lese euch das mal vor in 5. Mose 23. Es soll kein Mischling in die Gemeinde des Herrn kommen. Auch seine Nachkommenschaft bis ins 10. Glied soll nicht in die Gemeinde des Herrn kommen. Die Moabiter sollen nicht in die Gemeinde des Herrn kommen, auch nicht ihre Nachkommen bis ins 10. Glied. Sie sollen nie hineinkommen. Du sollst nie ihren Frieden noch ihr Bestes suchen, dein Leben lang. Da haben wir ein Gesetz, das sagt also Moabiter, ne, auch nicht ihre Nachkommen. Du sollst dich nicht mit ihnen vermischen, du sollst keine Nachkommen von ihnen schaffen. Und wenn es denn doch passiert, bitte bis ins 10. Glied, nicht in meine Gemeinde. Und dann haben wir Ruth und sie kommt nach Bethlehem und sie heiratet Boas. Und nur 3 Generationen später entsteht daraus David. Bis ins 10. Glied hätte kein Nachkomme die Möglichkeit, in die Gemeinde des Herrn zu kommen. Aber bereits nach der 3. Generation verliebt sich Gott in diesen Mischling, in diesen Moabiter-Mischling. Und er bricht quasi sein eigenes Gesetz und er nimmt diesen Moabiter auf und er setzt ihn zum König und er nennt ihn den Mann nach Gottes Herzens. Ist das rechtmäßig? Nein, das ist ein Gesetzesbruch. Bathseba, die Frau von nebenan, es war nicht Davids Frau. Ihr Sohn Salomo war nicht der Thronfolger. Da hätte es noch andere Söhne gegeben, ich weiß gerade gar nicht, der wievielte er war, aber er war nicht der Thronfolger und trotzdem ist er auf den Thron gekommen. Eigentlich auch schon wieder typisch Gott. Er geht manchmal irgendwie einfach andere Wege. Und dann kommen wir zu Maria und wir sagen, okay, und auch bei Maria ist Gott ja wirklich Wege gegangen. Auf die Idee würden wir ja gar nicht erst kommen. Na, also wer kommt auf die Idee, einer Jungfrau ein Kind zu verpassen? Also ich meine, so, dass sie dann noch Jungfrau bleibt. Also das ist ja auch sehr, sehr wundersam. Und so rechtfertigt Matthäus so ein bisschen, ja, sehr außergewöhnlich. Aber guckt euch mal den Stammbaum an, wie Gott arbeitet durch die Generationen hindurch. Sehr außergewöhnlich. Er nimmt sich Menschen an, wo ihr denkt, die passen überhaupt nicht in das Schema. Er nimmt Menschen in seine Gemeinde auf, wo eigentlich sein eigenes Gesetz sagt, nee, die haben hier nichts verloren. Gott geht ganz andere Wege wie wir. Angelika hat vorhin gesagt, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an und das würde sie über ihr Leben stellen, wenn sie Rahab wäre. Und ich finde, das ist auch ein Satz, den kann man über diesen Stammbaum stellen. Einfach weil in diesem Stammbaum ganz klar ist, Gott hat die Menschen gesehen, er hat die Herzen gesehen. Er hat nicht auf die Umstände geguckt, nicht auf das, was sie getan haben, nicht auf ihre Hintergründe, ihre Kultur, ihre Abstammung. Sondern er hat die Herzen gesehen. Und genauso, wenn wir den Stammbaum angucken, wenn wir nur sehen, was vor Augen ist, dann sehen wir Zahlen, die faktisch nicht stimmen. Gucken wir aber tiefer hinein in diesen Stammbaum, dann sehen wir einen Gott, dessen Gnade und dessen Liebe größer ist als alles, was wir uns vorstellen können. Deswegen fasziniert mich dieser Stammbaum. Ich hoffe, ich habe euch nicht verwirrt, sondern ein bisschen fasziniert. Das wäre auf jeden Fall meine Intention gewesen. Ich werde beten und ich lade euch ein, gerne mitzubeten. Vater, ich danke dir, du bist ein wirklich großartiger Gott und du gehst weit über unseren Verstand hinaus. Ich danke dir, dass wir immer wieder so ein bisschen mehr von dir entdecken können und trotzdem wissen, dass wir dich nie in deiner gesamten Komplettheit begreifen können. Aber was wir sehen, ist, dass du uns liebst und dass du uns wirklich zugeneigt bist. Und dafür danke ich dir. Ich danke dir, dass du mit uns Wege gehst, die wir gar nicht erwarten würden. Dass du manchmal Auswege findest, die wir gar nicht für möglich halten. Und ich danke dir, dass du auf jeden von uns eingehst. Ganz egal, wo wir herkommen. Ganz egal, wie wir sind. Einfach, weil du uns liebst.